Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt die ganze Dumpfheit etwas überspielen, indem ihr den Lautsprecher hochfahrt. Ich weiß auch nicht, woran es heute liegt. Ich freue mich jedenfalls total, mit euch zusammen heute wieder einen weiteren Schritt auf die Auferstehung zuzumachen. Über die Auferstehung ist ja nun schon unglaublich viel gesagt worden und man versucht jedes Jahr natürlich im Vorfeld zu Ostern noch mehr dafür zu sagen. Und dass so viel über Auferstehung gesprochen wird, geschieht völlig zu Recht. Denn die Auferstehung ist das zentrale Moment des Christentums, das alle anderen Segnungen in Kraft setzt. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, sagt Paulus schon in 1. Korinther 15, dann wäre unser ganzer Glaube umsonst und wir wären die bedauernswertesten aller Menschen. Wenn die Auferstehung nun tatsächlich ein nie dagewesenes Ereignis beschreibt, ein Ereignis, das unser Denken und Begreifen übersteigt und das alle schöpferischen Grenzen sprengt, dann wäre es ja auch vermessen zu glauben, man könne die Bedeutung der Auferstehung ein für alle Mal in einer einzigen menschlichen Beschreibung festhalten. Die Auferstehung wird immer wieder neu erlebt. Und darum muss sie auch immer wieder neu beschrieben werden. Das tun wir mit jedem Zeugnis, das wir von der Auferstehungskraft erzählen, so wie wir es heute im Gottesdienst nachher ja auch vorhaben. Und das versuche ich auch mit dieser Predigtreihe zu tun. Bisher haben wir gesehen, dass der Weg zur Auferstehung meines Erachtens erstens ein Weg der Dekonstruktion orthodoxer, überkommener Überzeugungen ist. So durchbricht die Liebe des christlichen Gottes überraschenderweise mit ihrem Wesen jedes Leistungsdenken und lässt, so haben wir es beim ersten Mal gesehen, 99 stehen, um das eine Verlorene zu suchen. Zweitens kann der Weg zur Auferstehung in alle Richtungen führen, weil Gottes Liebe einen aufsuchenden Aspekt hat. Und drittens, das haben wir beim letzten Mal gesehen, darf man auf dem Weg zur Auferstehung keine Angst vor der Hölle haben, die meines Erachtens ein Konzept der Barmherzigkeit Gottes ist. Auf dem Weg zur Auferstehung kommen wir dann aber natürlich auch auf keinen Fall am Kreuz vorbei. So, jetzt habe ich zwar am Ende der letzten Predigt gesagt, dass die Bibel nicht daran interessiert ist, genau zu beschreiben, wie es in der Hölle aussieht, sondern dass sie vielmehr daran interessiert ist, den Sieg Jesu über alles Lebensfeindliche zu beschreiben. Und dann geht es jetzt mit dem Kreuz doch schon wieder um etwas Schreckliches. Aber das soll uns keine Angst machen, diese Rede vom Kreuz, sondern es beschreibt nur die Realität von Gottes Liebe. Ich habe ja gesagt, dass wir niemandem die Hölle heiß machen sollen, wenn wir von Gott reden, also nicht mit Angst machen arbeiten sollen, sondern dass wir die Qualität unseres guten Lebens mit Gott leuchten lassen und dass wir vom Triumph des Kreuzes schwärmen sollen. Und der Triumph des Kreuzes ist die Auferstehung. Aber davor steht die Passion, das Leiden, der Schmerz. Das Kreuz ist das augenscheinlichste Symbol des Christentums. Wir könnten ja auch leere Gräber oder zumindest weggerollte Steine an Halsketten tragen. Aber das Kreuz zeigt eben ganz krass und unmissverständlich die konsequente und bedingungslose Liebe Gottes bis zum Schluss. Am Kreuz lässt Gott alle Welt sehen, dass ihn die Trennung von uns tatsächlich schmerzt und dass er bereit ist, alles zu tun, um diese Trennung zwischen uns zu überwinden. Und deswegen will ich in den nächsten Stationen unseres Weges zur Auferstehung auch ein paar Aspekte des Kreuzes beleuchten. Dazu passt ja auch, dass wir heute im Gottesdienst ein Online-Abendmahl feiern werden. Und wer noch nicht etwas zu trinken und etwas zu essen dabei hat, der kann sich das ja schnell noch holen. Das ist ja auch ein weiterer Vorteil von Online-Gottesdiensten, dass man das, was man vergessen hat, noch schnell besorgen kann. Wir feiern heute Abendmahl und das ist deswegen auch so passend, weil das Abendmahl auch ein evangelistisch-prophetisches Schwärmen vom Leben durch den Tod Gottes am Kreuz ist. Und dieser Triumph soll den Menschen vor Augen geführt werden. Die Gegenwart Gottes soll in unserer Welt bekannt gemacht werden. Und die Menschen sollen spüren dürfen, dass Gott erfahrbar ist. Und deswegen sind Gottesdienste mit all ihren Sakramenten übrigens auch immer öffentlich und keine Geheimveranstaltung. Und auch wenn wir uns da als Christen bei den Sakramenten nicht immer ganz einig sind, in einem sind wir uns dann eben doch ganz einig: von alleine geschieht die Offenbarung Gottes in der Welt nicht. Da müssen wir irgendetwas unternehmen. Den Menschen in unserer Nachbarschaft, die keine Ahnung von Gottes Anwesenheit in der Welt haben, muss das Geheimnis eines Christenlebens verkündet werden. Und das Geheimnis eines Christenlebens ist, wie Paulus es sagt im Kolosserbrief, in Kolosser 1, Vers 27, das Geheimnis des Christenlebens ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Geheimnis, wie alle Geheimnisse, muss offenbart werden, sonst bekommt man das eben nicht mit. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel „Den Triumph des Kreuzes prophezeien, um Gottes Erkenntnis freizusetzen“. Ich habe dabei den Begriff prophezeien gewählt, weil das Wort prophetoio grundsätzlich heißt, eine Offenbarung Gottes verkündigen, beziehungsweise etwas Verborgenes enthüllen. Das Prophetische hat grundsätzlich immer damit zu tun, etwas von Gott in die Herzen der Menschen zu transportieren, wobei Gott dafür sorgt, dass es dort auch ankommt. Eine solche Offenbarung oder Enthüllung eines Geheimnisses finden wir auch in dem Vers, über den ich heute besonders predigen möchte, nämlich in 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es: „Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart.“ 2. Korinther 2, Vers 14. Und in 2. Korinther 2, Vers 14 offenbart uns Gott drei Geheimnisse. Nämlich erstens, wir alle sind ein Teil seines Triumphzuges. Zweitens, wir sind das Parfum seines Triumphes. Und drittens, es geht um Gott und nicht um uns. Fangen wir mit dem ersten Geheimnis an. Wir sind ein Teil seines Triumphzuges. Paulus benutzt hier wieder ein Bild aus der Lebenswelt der Menschen damals. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, wie so ein römischer Triumphzug vonstatten ging. Den Lesern des Korintherbriefs war das deutlich vor Augen. Und es wäre eigentlich gut, wenn bei diesem Vers auch bei uns sofort so eine Art innerer Leinwand runtergehen würde und wenn wir uns selber sähen, mitten in diesem Triumphzug. Denn dieses Bild hat ja Paulus im Kopf, wenn er hier den Korinthern schreibt: „Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart.“ Wir müssen uns also so einen Triumphzug vorstellen. Ganz allgemein gesagt sind die Kulissen zu Ben Hur, der Untergang des Römischen Reiches, das Gewand, Quo Vadis und anderen Sandalenfilmen schon eine ganz gute Vorstellung von dem Eindruck eines Triumphzugs. Der siegreiche Feldherr steht auf dem Wagen und fährt. Und hinter ihm her trotten die entwaffneten Feinde in Ketten gelegt. Sie sehen immer noch furchterregend aus. Und manch einer im jubelnden Publikum bekommt einen leichten Schauer über den Rücken. Und der Schauer ist umso größer, je näher man an den Feinden dran steht. Wie gut, dass sie in Ketten liegen und den Leuten nichts Böses mehr antun können. Aber ihre ganze wilde Art und Ausstrahlung ist immer noch furchteinflößend. Wie gut, dass einige von ihnen Weihrauchfässer vor sich hertragen, die den barbarischen Gestank überdecken. Aber eines ist jedem sofort klar, auch wenn er noch nie einen Triumphzug gesehen hat. Die Feinde gehen hinter dem Sieger her und nicht vor ihm her. Wer vorne geht, der muss der Sieger sein. Nach dem Triumphzug, das muss man auch erwähnen, nach dem Triumphzug wurden die Feinde sehr oft getötet. Das war ein wichtiger Bestandteil des Triumphzugs, damit nämlich alle sehen können, dass die Bedrohung durch die Feinde wirklich aus der Welt geschafft ist und damit sich keine Legenden bilden, die Feinde seien gar nicht richtig tot, sie seien noch übermächtig und könnten immer noch irgendwie Unheil anrichten. Deswegen hat Jesus in einem anderen Triumphzug, nämlich Kolosser 2, Vers 15, das könnt ihr euch einfach merken, es fängt beides mit K an, Korinther und Kolosser, beides im Kapitel 2, 2K im Kapitel 2, 2. Korinther und Kolosser. Kolosser 2, Vers 15 hat Jesus in einem anderen Triumphzug die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie so machtlos öffentlich zur Schau gestellt. So, und wir sind also jetzt ein Teil solch eines Triumphzuges. Auch das ist ein Aspekt der Beschreibung eines Christenlebens. Wir sind Teil des Triumphzugs, des Triumphators, des Siegers. Und das alle Zeit, immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit, in guten und in bösen Tagen, so auch jetzt, während wir hier versammelt sind und miteinander Gottesdienst feiern. Und vielleicht klingt das banal, vielleicht klingt das gar nicht nach Geheimnis, ist aber doch eins. Wenn wir uns anschauen, wie wir Anteil an dem Triumphzug haben. Und manchmal haben wir ja ein ganz anderes Bild von unserem Leben. Wir glauben, unser Leben immer noch mehr oder weniger selbst zu bestimmen. Nur eben unter christlichen Vorzeichen. Wir beten und wir warten, bis Gott zu uns spricht. Und dann sagen wir, alles klar, Gott, ich habe gehört, ich habe verstanden, danke, lass mich mal nur machen. Und dann ziehen wir los und tun unser Ding. Und dann kommen wir zurück und fragen, na Gott, war ich nicht gut? Und wir denken, wenn wir gut waren, wenn wir es gut hinbekommen haben, wenn wir so richtig dolle christlich gelebt haben, dann dürfen wir auch mal im Triumphzug mitfahren. Und wenn wir versagt haben, was ja doch auch immer wieder geschieht, wenn wir es nicht hinbekommen haben, dann dürfen wir nicht im Triumphzug fahren. Aber darum geht es in diesem ganzen Bild überhaupt nicht. Die Wahrheit ist, wir dürfen überhaupt nicht im Triumphzug mitfahren. Ja, fahren tut alleine der Sieger, sondern wir werden von Gott im Triumphzug umhergeführt. Ob du gut warst oder schlecht, brav oder böse, Gott führt dich allezeit im Triumphzug umher, weil du sein Gefangener bist, wie Paulus das oft im Neuen Testament beschreibt, weil Jesus dich mit seinem teuren Blut erkauft hat und weil du nun eins seiner kostbarsten Beutestücke bist. Das ist der Aspekt, den das Bild vom Triumphzug hervorheben will. Sicherlich ein Aspekt des christlichen Lebens, den wir heute nicht mehr so alltäglich vor Augen haben. Aber wenn du mal dein bisheriges Leben und alles, was darin passiert ist, unter dieser Perspektive betrachtest, werden sich dir vielleicht einige mehr Geheimnisse erschließen. Es ist eine andere Sichtweise deines Lebens, die Gott dir anbietet. Unser Leben hier auf Erden als eine einzige Teilnahme am Triumphzug Jesu. Und alles, was du tust und alles, was du erleidest, soll dieses Geheimnis offenbaren, dass nämlich der für uns gekreuzigte Jesus unsere einzige Hoffnung auf ein Leben in Herrlichkeit ist. Das zweite Geheimnis, das uns diese Bibelstelle offenbart, ist, Gott offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns. Das heißt, ob die Leute das Evangelium riechen können oder nicht, das hängt irgendwie auch mit uns zusammen. Und das mit dem Geruch ist ja eine ganz wichtige Sache im Zusammenleben der Menschen. Nicht umsonst heißt es im Volksmund, den kann ich nicht riechen. Der Geruch ist für das soziale Zusammenleben wichtig. Wenn Gott dich also im Triumphzug an den Leuten vorbeiführt, stellt sich mir die Frage, was riechen die Leute denn da? Riechen die Leute deinen Angstschweiß, weil du glaubst, gleich hingerichtet zu werden? Riechen sie den Arbeitsschweiß deiner eigenen Leistungen? Riechen sie dein geistliches Deo, Marke geruchsfrei, damit man dich möglichst gar nicht bemerkt? Oder trägst du wie die Gefangenen in den römischen Triumphzügen ein Weihrauchfass vor dir her, damit die Menschen den Geruch des Siegers riechen können? Denn merke, Weihrauch ist nicht der Geruch der katholischen Kirche, sondern Weihrauch ist der Geruch des Herrn der Heerscharen, des Triumphators Jesus Christus. Um Weihnachten herum steht es ja immer wieder mal in der Zeitung, dass es mit Weihrauch noch viel mehr auf sich hat, als dass wir nur an die katholische Kirche dabei denken. Weihrauch ist sogar auch ein kleines medizinisches Wunder. Daran hätte ich gestern denken sollen, als ich Schwierigkeiten mit meinem Magen-Darm-Bereich hatte. Ja. Denn Weihrauch ist ein wichtiges Heilmittel, besonders bei entzündlichen Darmerkrankungen, weil im Weihrauchharz bestimmte Säuren enthalten sind, die im Körper Entzündungseiweiße blockieren können. Aber Weihrauch ist auch etwas Kostbares. Die Heiligen Drei Könige haben dem Jesuskind Weihrauch mitgebracht, weil der damals wertvoller war als Gold. Gott will also den Geruch seiner Erkenntnis durch uns offenbaren. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, du hast es vielleicht auch schon mal erlebt, dass du so in einer Menschenmenge so dahin trottest, ja, so früh am Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Und plötzlich ist da ein betörender Duft in deiner Nase. So, du weißt gar nicht, von wem der herkommt, aber du merkst, dein Körper richtet sich auf. Deine Schritte werden irgendwie beflügelter. Du freust dich plötzlich auf den Tag und du glaubst, ja, du kannst es schaffen. Und so ist das auch mit dem Glauben. Du kannst den Geruch von Gottes Erkenntnis nicht durch vermehrte Leistungen oder Lächeltraining erreichen, sondern du musst morgens einfach nur das richtige Parfum auftragen. Bloodline von Saint-Esprit. So, wie trägt man das auf? Bitte den Herrn morgens im Halbschlaf auf deiner Bettkante oder wo auch immer du an der Kaffeemaschine vorbeikommst, bitte den Herrn, dir für diesen Tag die richtige Perspektive von dir selbst zu geben und von dem, was auf dich zukommt. Oder häng dir ein Schild mit 2. Korinther 2, Vers 14 an die Haustür. Aber geh nicht aus dem Haus und in den Tag hinein, ohne dass du weißt, ich bin ein Teil von Jesu Triumphzug. Das heißt, er geht jetzt vor mir her aus der Tür und in die Welt hinein und ich bin besiegt, beziehungsweise das Lebensfeindliche in mir ist überwunden, ist besiegt und er ist der Sieger. Ich bin schwach, doch du bist stark und ich halte mich fest an deiner Hand. Und wenn du so geborgen in Gottes Armen aus der Tür gehst, mit dieser neuen Perspektive und diese Erkenntnis immer vor dir herträgst, vor dir herummurmelst oder was auch immer, dann wird das Parfum des Siegers von dir ausgehen und sich um dich herum unaufhaltsam ausbreiten. So sollten wir Christen auf die Menschen in unserer Umgebung wirken. Und drittens schließlich, Gott aber sei Dank. Und das zuallererst. Denn es ist Gottes Sieg, es ist Gottes Triumph, es ist Gottes Triumphzug, es ist Gottes Geruch, es ist Gottes Schöpfung, es ist Gottes Erlösung, es ist Gottes Wiederherstellung und so weiter und so weiter. Es ist alles Seins. Es geht in allem, was wir denken und tun, fühlen und erleben, zuallererst um Gott. Und dann erst um uns. Aber dann auch um uns. Aber zuallererst geht es um Gott. Und so geht es auch in diesen drei Offenbarungen um unsere Positionierung beziehungsweise um das Grundmuster unseres Lebens. Gott geht voran auf der Lebensbahn und wir Menschen kommen dann hintendran, sozusagen an seinem Rockzipfel hängend. Und ich möchte euch auch eine kleine Geschichte erzählen, also zwei tolle Geschichten heute im Gottesdienst. Und in dieser Geschichte geht es auch darum, den Triumph des Kreuzes regelrecht zu prophezeien. Die Geschichte geht auch zurück in die Lebenswelt, in der man noch mit Triumphzügen etwas anzufangen wusste. Es geht um einen jungen Mann, fast noch ein Jugendlicher mit seinen 24 oder 25 Jahren. Und er ist Kaiser des Weströmischen Reiches und er hat eine schwierige Aufgabe. Er muss nämlich Rom von dem Tyrannen Maxentius befreien. Nur war Rom aber eine gut befestigte Stadt und Maxentius hatte ausreichend Soldaten, sodass sich Kaiser Konstantin nicht sicher sein konnte, ob er Maxentius wirklich besiegen würde. So während er also mit seinem Heer auf Rom zumarschierte, plagten ihn die Zweifel. Und da erinnert er sich auf einmal an den Gott seines Vaters, Constantius Chlorus, der sich nämlich zu Jesus Christus bekehrt hatte. Und Konstantin entschloss sich, an diesem Nachmittag des 27. Oktober 312 Jesus Christus um Hilfe anzuflehen. Und siehe da, noch während er betete, sah er am Himmel direkt über der Sonne ein Kreuzzeichen, ganz aus Licht gebildet. Und es wurden Worte in den Himmel geschrieben, durch dieses Zeichen Siege. Und das erstaunte den guten Konstantin doch sehr und es brachte ihn aber auch vor seinen Leuten in Verlegenheit, die nämlich alle dasselbe Zeichen gesehen hatten. Verlegenheit deswegen, weil Konstantin keine Ahnung hatte, was das denn nun bedeuten sollte. So ziehen sie ein Stück weiter, richten ihr Nachtlager ein und in der Nacht hat Konstantin einen Traum, in dem Jesus zu ihm kam mit dem Kreuzzeichen in der Hand, das er am Himmel gesehen hatte. Und Jesus gab ihm den Auftrag, dieses Kreuzzeichen genau nachzubilden und es bei seinen Kämpfen mit den Feinden als Schutzpanier zu gebrauchen. So als Konstantin aufgewacht war, rief er gleich seine Freunde herbei, erzählte ihnen seinen Traum und dann rief er alle Künstler herbei, beschrieb ihnen nochmal das Kreuzzeichen und beauftragte sie, es in Gold und Edelsteinen nachzubilden und eine Standarte daraus zu machen, die man vor dem ganzen Heer her vorantragen sollte. Außerdem ließ er das Kreuzzeichen auf alle Schilder seiner Soldaten malen, einritzen und dann zog Konstantin in den Kampf, das Kreuz vorneweg. Und er besiegte an diesem 28. Oktober 312 tatsächlich den bösen Maxentius vor den Toren Roms an der Milvischen Brücke. Maxentius hatte übrigens die sicheren Mauern Roms verlassen, weil ein Orakel ihm gesagt hatte, wenn er das täte, dann würden die Feinde Roms noch heute vernichtet. Nun, was soll ich sagen? Das Orakel hatte nicht gelogen. Und trotzdem hatte Konstantin eine bedeutend bessere Offenbarung von Jesus bekommen. Fürchte dich nicht, du wirst im Zeichen meines Sieges, im Zeichen des Kreuzes siegen. Vertrau dich mir an. Und daraufhin prophezeite er den Triumph des Kreuzes, obwohl die Schlacht ja noch nicht geschlagen war. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, obwohl er noch nicht alles verstanden hatte, obwohl er sein Leben und sein Reich noch nicht in Ordnung gebracht hatte, prophezeite er den Triumph des Kreuzes, indem er das Kreuz eben als neue Standarte dem ganzen Heer vorantragen ließ. Er wusste ja noch nicht, wie das Ganze ausgehen würde an diesem Tag. Nicht neben allen Standarten und Aussagen, auch nicht wohlbehütet und sicher verwahrt, hinter dem Heer in einer Schatztruhe, sondern ganz vorne. Da, wo Maxentius es als erstes sehen würde. Und da gehört es auch hin, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, an die erste Stelle in unserem Leben, gut sichtbar für alle. Denn das Kreuz ist der Anfang unseres Weges, egal welcher Couleur wir sind, ob wir nur evangelikal oder charismatisch oder traditionell oder sonst wie sind. Ohne das Kreuz wären wir keine Christen. Und darum hat auch niemand unter den Christen den anderen etwas Entscheidendes voraus. All unsere Erkenntnis bleibt Stückwerk so interessant und vor allem auch hilfreich, einzelne Erkenntnisse und Lehren auch sind. Aber das Einzige, was sicher ist und sicher bleiben wird für alle Christen, ist die Liebe unseres Herrn Jesus, die sich in ihrer letzten Konsequenz und Bedingungslosigkeit am Kreuz zeigt, die ihn an dieses Kreuz getrieben hat. Diese Liebe soll auch uns treiben und alles, was du nicht aus dieser Liebe heraus tust, das kannst du in den Wind schreiben, es wird doch keinen Bestand haben. Das Kreuz Jesu ist der Anfang, die Mitte und das Ende unseres Weges. Das ist es, was uns vereint und nicht die Angleichung unserer Lehren und Erkenntnisse. Durch das Kreuz wurde die Menschheit wieder mit Gott versöhnt. Und die Botschaft Gottes an Kaiser Konstantin, genauso wie an jeden Einzelnen von uns hier heute Morgen, heißt: Durch dieses Kreuz siege in deinem Leben. Nur im Zeichen des Kreuzes kannst und wirst du siegen. Und damit ist es auch zu Recht das augenscheinlichste Symbol des Christentums. Wo gehört das Kreuz also hin in deinem Leben? Nach vorne. Das heißt, es sollte das Erste sein, was von dir zu sehen ist. Mit Christus gekreuzigt. Wir müssen öffentlich verkündigen, dass es ein Wunder ist, dass Jesus aus unserem Leben etwas gemacht hat und dass es nie und nimmer aus uns selbst kommt, sondern alles nur von ihm. Denn das Kreuz oder besser das, was am Kreuz geschah durch Jesus, nämlich der Sieg über meine sündige Natur, das ist der Brennpunkt des Triumphes. Und das muss gesehen werden. Das kann nicht unter anderem erwähnt werden. Und das kann auch nicht mit der Zeit, wenn die erste Begeisterung des Triumphes abgeflacht ist, anderen Erkenntnissen weichen. Den Triumph des Kreuzes über unser eigenes Leben, den Triumph des Kreuzes über unsere eigene Sünde, den Triumph des Kreuzes über unserem Versagen, den Triumph des Kreuzes über unsere private kleine Hölle zu Hause, da wo uns keiner sieht, den müssen wir bis zum Schluss prophezeien, also offenbaren. Denn Gott sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wenn wir das erst einmal gelernt haben, dann wird vieles leichter. Die Dinge bekommen aus der göttlichen Perspektive betrachtet den richtigen Stellenwert. Damit der Sieg des Kreuzes nicht so schnell in Vergessenheit gerät, hat Kaiser Konstantin einen Triumphbogen in Rom errichten lassen, ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris oder dem Brandenburger Tor in Berlin. Und er hat das Christentum zur Staatsreligion erhoben, wobei man bei der Ausführung des Ganzen durchaus geteilter Meinung sein darf, ob das nun wirklich von Gott war. Aber wie auch immer. Wer durch den Triumphbogen geht, der wird an den erinnert, der da gesiegt hat in der Schlacht, Jesus. Und so sollte auch unser Leben sozusagen ein Siegestor haben. Das heißt, wenn Menschen uns begegnen, Christen wie Nichtchristen, dann soll für sie doch erkennbar sein, wer in deinem Leben die Schlachten geschlagen und gesiegt hat. Es fängt bei der Art und Weise an, wie du dich selbst darstellst oder wie du über dein Leben redest, beziehungsweise noch weiter vorher, wie du tief in dir über dein Leben denkst. Paulus freute sich so sehr über das Kreuz Christi, dass er in Galater 6, Vers 14 ausruft: Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, wobei er ja nur wirklich allen Grund dazu gehabt hätte, mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So wird es aussehen, wenn 2. Korinther 2, Vers 14 in unserem Leben wirksam wird und wir den Triumph des Kreuzes prophezeien. Wodurch haben wir also Anteil am Triumph? Schwachheit. Und mach mal einen inneren Check-up. Erzählst du den Menschen lieber deine Siege im Glauben? Und erscheinen dir deine Versagen zu intim? Immer wenn es irgendwie um Zerbruch geht oder wenn wenn geistliche Größen versagen oder Fehltritte haben, dann hat man das Gefühl, es wird immer gleich sofort weggeschlossen, damit das Ansehen Gottes nicht befleckt wird. Anstatt, dass man es öffentlich austrägt und dass man öffentlich mitbekommen kann, wie Jesus schlussendlich dann doch darüber auch siegt. Nicht deine Stärke prophezeit den Triumph des Kreuzes, sondern die Geschichte, wie du überwunden worden bist. Wir brauchen noch niemanden etwas zu beweisen, weder wie toll wir sind, noch wie toll Jesus ist. Denkt an die Weihrauchträger im Triumphzug. Der Geruch des Weihrauchs verbreitet sich unaufhaltsam und er entsteht durch meine Kapitulation, mein Anerkennen der alleinigen Herrschaft Jesu. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Amen. Das war der heutige Aspekt auf dem Weg zur Auferstehung.